Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Herzlich willkommen zu Almuts Pausentee. Ach Roman, es ist so schön, 85. Folge, man glaubt es kaum. Das heißt, wir sind schon nach Bundesligaspielen gerechnet einige Saisons zusammen hier unterwegs.
Herr Almut, ja, wir sind, glaube ich, insgesamt 2 Saisons zusammen, aber wir haben ja im Sommer, anders als die Bundesliga, keine Pause. Dementsprechend sind wir jetzt schon, ja, sind schon deutlich weiter als 2 Bundesliga-Saisons, wenn wir es zusammenrechnen.
Wenn man es zusammenrechnet, genau. Die Erfahrung ist manchmal echt schön.
Wir gehen stark auf die 100 zu, kann man fast sagen.
Oieiei,
dass man das... Das ist eigentlich das Problem.
Fühlt sich noch ein bisschen komisch an.
Fühlt sich noch ganz frisch an, ja. Und immer wieder was Neues. Hoffentlich auch heute.
Ja, auf jeden Fall. Es soll ja nicht langweilig werden. Und deswegen habe ich auch überlegt, dass ich eine lustige Anekdote oder vielleicht eine unerwartete Anekdote erzählen wollte.
Immer her damit.
Und diesmal geht es nicht um ein Shootout, wie man immer so schön sagt, sondern um ein Shotout.
Sehr schön. Bin gespannt.
Denn am Ende einer Saison macht man ja auch manchmal ein paar lustige Dinge, weil man etwas gewettet hat unter der Saison oder ähnliches. Und ich hatte eine amerikanische Mitspielerin und die sind ja erst recht so bei Partys auch mal darauf bedacht, ja, dass man vielleicht etwas Alkoholisches trinkt und dass das ja einen ganz großen Einfluss hat, weil man das ja theoretisch vor 21 nicht darf. Und bei einer gewissen Party sind wir dann darauf gekommen, wir könnten ja mal aus dem Fußball ein Trinkspiel machen.
Immer eine gute Idee, finde ich.
Total. Naja, und sie war Stürmerin, ich bin Torhüterin und dann haben wir uns überlegt, wir machen eine gewisse Anzahl an 1-gegen-1 Duellen und wenn ich einen Ball halte, muss sie einen Schnaps trinken und wenn ich ein Gegentor bekomme, muss ich einen Schnaps trinken.
Ich ahne, in welche Richtung das geht. Gehen kann.
Gehen kann, ja. Sie war der Meinung natürlich, dass ich betrunken werde, aber der Ausgang war nachher, dass sie deutlich mehr getrunken hat als ich, obwohl ja eine Stürmerin schon eine höhere Chance hat, im 1-gegen-1 ein Tor zu schießen.
Sollte man bei der Quote, ja, in der allgemeinen Quote zufolge eigentlich denken, das stimmt.
Aber es gab zumindest die Regel, dass die Stürmerin nicht, also so ein bisschen wie Hockey-Regel, man muss nach vorne gehen, man darf nicht zurückgehen, maximal noch so ein bisschen seitlich und man darf nicht das Tempo komplett auf Null setzen.
Man hat ja früher auch, glaube ich, im US-Fußball diese 1-gegen-1-Duelle statt Elfmeterschießen gehabt, ne? So wie im Eishockey, weil man das nicht anders kannte. Also es gibt so Videos aus den 90ern, da haben die damalige US-Liga, wenn die da so Entscheidungen hatten, die ein Elfmeterschießen zur Folge gehabt hätten, dann haben die ja solche Shootouts halt gemacht, ne?
Also ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Ich habe tatsächlich noch kein Video davon gesehen, aber ich finde es eigentlich eine sehr amüsante Idee und ich muss auch sagen, dass das sehr, sehr amüsant war. Ich habe auch immer noch Videos davon und wenn ich mal schlechte Laune habe, dann gucke ich mir wieder an, was wir da für einen Blitze gemacht haben.
So, jetzt die Frage. Also sie war am Ende betrunken, das heißt, sie hat auf jeden Fall deutlich mehr vergeben als getroffen.
Also die Ausgangslage ist vielleicht auch noch, dass ich vielleicht etwas resistenter war gegen die gleiche Anzahl an Shots gegenüber ihr. Aber ja, sie durfte definitiv nicht irgendwie nach Hause fahren. Wir hätten sie auch nicht mit dem Fahrrad fahren lassen. Und bei mir ging es eigentlich noch ganz gut.
Shotout, ja. Das wäre eine Freude für jeden Kreisliga-Fußballer sein. Nur das sollte man sich vielleicht für den Saisonabschluss nochmal überlegen. Ich kann es mir ja mal vermerken für meine Jungs.
Unbedingt. Also ich habe gedacht, manchmal muss man auch mal was abseits vom biederen Ernst der ja jetzt auch gerade entscheidenden Phase der Saison erzählen. Denn im April, Mai
und Juni. Was gab's denn für Schnaps?
Ja, wir haben nur Likör getrunken. Also nichts ganz Hartes.
Lecker Likörchen.
Man könnte auch sagen, durch den Zucker vielleicht sogar isotonisch während des Fußballs.
Okay. Jetzt habe ich deine Überleitung Richtung heiße Saisonphase ein bisschen zerstört.
Also ja, es geht ja wirklich um die heiße Saisonphase. Und wir haben es ja jetzt diese Woche auch wieder erlebt, die Champions League ist auch auf der Zielgeraden und mit dabei war der FC Bayern München und sie haben es tatsächlich geschafft, im Bernabeu zu gewinnen. Und da drängt sich ja schon die ganze Zeit die These auf, der Greis im Tor, der muss jetzt langsam mal aufhören.
Ich ahnte, also alles andere hätte mich auch stark schockiert, wenn Manuel Neuer heute nicht das Thema gewesen wäre.
Ja, ist schon schön. Ich habe mich richtig gefreut, dass er so ein Spiel rausgehauen hat und eigentlich ja auch noch, ja, wenn es keine Torlinientechnik gegeben hätte, vielleicht hätte er ja sogar noch den Anschlusstreffer verhindert. Das war nämlich in Echtzeit schwer zu sehen, ob er hinter der Linie war oder nicht. Er hat ihn ja sogar noch gegen die Latte gelenkt.
Neuer England, WM 2010. Ich erinnere mich, da war der Ball auch mal deutlich hinter der Linie und es wurde nicht gesehen. Also daher.
Wenn man souverän weiterspielt, dann.
Ja. Er sagt, glaube ich, auch im Prime-Interview danach, ja, klarer Torwartfehler, dass er schon hinter die Linie gesprungen ist. Das geht natürlich gar nicht.
Kann ich vollkommen verstehen. Eine kleine Beleidigung an den Man of the Match.
Ja, das war. Also Rekordleistung, Opta, der von mir sehr geschätzte Datendienstleister, 9 Paraden in einem K.O.-Spiel im Bernabeu hat es noch nie gegeben. Also offensichtlich auch nicht von einem Torwart von Real Madrid scheinbar. Also
auch das, aber jetzt muss man ja auch wieder sehen, die meisten Spiele, die im Bernabeu stattfinden, sind keine K.O.-Spiele. Und das ist dann auch wieder, wir suchen nach einem Rekord, um jemandem einen Rekord zu geben. Es ist
du liebst doch Statistiken, du liebst doch Zahlen, Daten, Fakten und gerade beim Torwartspiel, ja natürlich ein Real-Torwart hat natürlich eine noch niedrigere Wahrscheinlichkeit, weil Real ja meistens die stärkere Mannschaft gerade zu Hause ist, meistens die mit mehr Ballbesitz, mit mehr Torchancen und so weiter. Dementsprechend klar ist es, habe ich mir jetzt selber erwischt, ne? Logischer, dass ein Auswärtstorwart, aber trotzdem, also das finde ich schon interessant. Also deine These ist natürlich ein Scherz gewesen. Der muss natürlich nicht aufhören, sondern, weiß ich nicht, der muss jetzt zur WM oder was?
Nein, es geht ja wirklich immer noch um die Frage, ob er denn aufhört oder ob er nicht aufhört. Und
ob er im Sommer aufhört oder nicht aufhört, ja. Ja gut, also.
Aber nur noch mal abschließend zu diesen Paraden, zu der Statistik, da will ich noch einen Gedanken loswerden. Denn ich mag tatsächlich Statistiken, auch mit Torschüssen und Ballbesitz und Pässen und wie viel Pässe angekommen sind. Weil das normalerweise so einen Datenumfang hat, von der Menge her, dass man das auch verwenden kann. Aber gerade bei den Torwartparaden habe ich oftmals aus meiner Position her ein Problem, weil das überhaupt nichts zu Qualität und aussagt, sondern einfach nur was Quantitatives ist. Und wenn du jetzt Torabschlüsse hast, dass du sagst, boah, die haben echt 20-5 Torschüsse, dann spiegelt sich das meistens auch im Ballbesitz und so weiter wieder, dass eine Mannschaft überlegen war. Aber gerade bei diesen Paraden, denn es kann auch sein, dass einer einen Ball nicht festhält und dann nochmal Nachschuss ist und nochmal Nachschuss und dann hat man in einer Aktion, in der man eigentlich gar nicht gut ausgesehen hat, hat man dann 3 Paraden. Und in den USA wird es ja auch gezählt, das ist ja irgendwann auch schon mal Thema gewesen, dass nicht nur die Ecken gezählt werden, sondern auch die Torwartparaden und das war mir immer suspekt irgendwie.
Ja, genau. Zur Wahrheit gehört ja, dass wenn man sich die Zusammenfassung anguckt, die Highlights anguckt oder das Spiel 90 Minuten plus verfolgt hat, dann hat man ja auch die Qualität der Paraden glücklicherweise gesehen. Das heißt, über die Statistik hinaus, der Eye-Test, wie man so schön sagt, also wenn man aber die Augen aufgemacht hat, gegen Vinny, dreimal gegen Mbappé, dann beim Tor, ja, also das war sogar eine Parade. Nur, dass der Ball halt reingeht, also fairerweise hat er
ist die Frage, ob die auch Paraden gezählt wurde. Oder ob eine Parade nur gezählt wird, wenn sie erfolgreich ist.
Die Statistik, die ich gelesen habe, war 10 Schüsse aufs Tor, 9 Paraden. Stichwort, ein Tor fehlt dann. Stichwort, Parade zählt dann eher nicht, würde ich sagen. Ja, soll er aufhören oder soll er nicht aufhören? Ich habe mich heute echt schwer getan. Das ist vielleicht gar nicht so unspannend. Wir haben heute Morgen in der Redaktionskonferenz gesagt, ja okay, was ist das große Sportthema des Tages? Abgesehen davon, dass wir mal ein bisschen auf die Partien heute Abend blicken. Lewandowski, Flick könnte ja auch ein Rekord werden. Es gab noch nie einen Spieler, der für 2 Vereine die Champions League geholt hat oder mit 2 Vereinen, aber unter dem gleichen Trainer. Also das hat so ein, es gab Clarence Seedorf, der hat mit Ajax, mit Real, mit AC Milan sogar mit 3 Vereinen gewonnen. Kroos beispielsweise, Bayern Real, Rüdiger, Real Chelsea und gibt's ganz viele, die mit 2 Clubs sogar die Champions League gewonnen haben. Aber das war teilweise eben dann in einer Zeitspanne, das waren natürlich dann verschiedene Trainer und Trainer, die dann gewechselt sind. Also Jupp Heynckes Ende der 90er mit Real, dann Anfang der 2000er mit Bayern. Da lag so viel Zeitspanne dazwischen. Da war die Wahrscheinlichkeit, dass da noch ein Spieler aktiv ist und dann ausgerechnet diesen Verein gewechselt hat, halt relativ gering. Lewandowski könnte, wir nehmen während des Spiels auf, Barca rote Karte zur Halbzeit zurück. Vielleicht klappt es auch nicht, aber das wäre ein Rekord, der möglich ist. Darüber haben wir natürlich gesprochen. Welche Themen liegen noch an? Naja gut, Manuel Neuer war natürlich dann das zweite große Thema. Die Bayern, die wahrscheinlich ihr wichtigstes Spiel in dieser Saison gemacht haben bisher, oder nicht wahrscheinlich, sondern sicherlich, und dann Real auch mal geschlagen, auswärts, zum Glück mal auswärts, begonnen, Heimspiel noch vor der Brust. Das heißt, die Bayern brauchten natürlich auch einen herausragenden Torwart, und dann fiel es mir schwer heute Morgen, als es hieß, ja, wir brauchen natürlich einen Kommentar zu dem Thema. Und dann habe ich versucht, das irgendwie zu lösen. Manuel Neuers Leistung, der Weltklasse-Auftritt gegen Real, nach vielen Verletzungen, nach seinem, wie er gesagt hat, Schnupfen in der Wade, da frage ich dich gleich nochmal, was er damit genommen hat. Also nach seinen Zipperlein nochmal auf diesem Niveau zurückzukommen, nachdem Urbich ja auch schon eine gute Leistung hat, in vielen Spielen teilweise unreicher nochmal rein musste und so. So zurückzukommen, mit 40, gerade 40 geworden, da ziehe ich einfach den Hut vor, egal was das jetzt für einen Sommer bedeutet, egal was das jetzt für WM-Debatten, die für mich sinnlos sind, können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, egal was das bedeutet, ich finde es beachtlich, zu welcher Leistung der an diesem Dienstagabend im Bernabeu einfach imstande war.
Ja, da muss man auch größten Respekt zollen, vor allem auch mit diesem Druck drauf. Also die spanischen Medien haben sich ja gefühlt schon über ihn lustig gemacht, dass er nicht mehr der ist, der er mal war, und ob man ihn überhaupt aufstellen sollte im Bernabeu. Und ansonsten wurde ja auch relativ viel Zweifel in den letzten Wochen gesät, ob er überhaupt noch der Richtige da im Kader ist und so weiter. Und das dann einfach von sich abzustreifen und Manuel Neuer-like zu spielen, ist cool. Und dann erst recht auch im Bernabeu. Vielleicht hat er mit denen ja auch noch eine Rechnung offen gehabt von dem letzten Champions League-Duell dort, was ja nicht nur von guten Paraden gesät war.
Ja, klar, da ging es darum, das war das Rückspiel im Bernabeu. Nach einem 1-1 im Hinspiel, glaube ich, also nach einem unentschieden im Hinspiel. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber unentschieden,
ich
glaub, im
Hinspiel.
Ich glaube
2-2, glaube ich, im Hinspiel.
Oder 2-2. Dann stand es eben, ja, wegen eines, man muss so sagen, Fehlers von Neuer. Ich glaube, die Aussage von Thomas Tuchel damals war, da ging es ja eigentlich ums mögliche deutsche Finale mal wieder. Vor der Heim-EM wäre natürlich der Knaller gewesen, BVB, später ja gegen Real dann im Finale unterlegen, gegen die Bayern. Und ja, der Tuchel sagt, glaube ich, von 10.000 Mal hält er den 10.000 Mal, und das wäre der 10.001. Versuch gewesen oder 10.001. Schuss, den er dann einmal nach vorne prallen lässt, weil er sagt, da saß irgendwie ein Maulwurf drin, hüpft anders hoch, als ich es erwartet habe. Dann gleitet der Ball ihm so ein bisschen raus, und der Joselu, ehemaliger Bundesliga-Stürmer, gebürtiger, ich glaube Stuttgarter oder so, also auch gebürtiger Deutscher, hat er dann einen Doppelpack erzielt, und dann hat in der letzten Sekunde Simon Marciniak in den Abseits abgepfiffen, anstatt einmal kurz zu warten. Den Linienrichter quasi bestätigt, der die Fahne auch zu früh hochhebt und vermeintlich das mögliche 2-2 in letzter Sekunde, mögliche Verlängerung auch verhindert hat. Also das war Manuel Neuers Spiel. Trauma sicherlich, dass er es auch nochmal in sich getragen hat. Und eben diese Power, die er entwickelt hat nach einer Verletzung. Also er sagt, er hatte einen Schnupfen in der Wade. Also er sagt irgendwas, Magen, Darm, er hatte quasi ein geschwächtendes Immunsystem, sag ich jetzt mal, als Laie. Das steckte ihm in den Gliedern so förmlich, wörtlich, buchstäblich. Und er sagt, ja, das hat sich da festgesetzt und dann hat's halt zugemacht. So habe ich mir es erklärt, wie er es gesagt hat, was da in seinem Körper vorging.
Ja, manchmal ist es halt ein einziges Teil im Körper, was nicht bei 100% ist. Und wenn du versuchst, Höchstleistung rauszukitzeln bei einem Leistungssportler und dieses Teil gerade eine minimale Schwäche hat, dann wird's halt immer dahin gehen und dann wird's auch da irgendwas kaputt gehen, dann ist der Schnupfen in der Wade. Ja, finde ich eigentlich auch einen lustigen Ausdruck, weil das so greifbar ist. Also man sagt ja, es ist nicht grundsätzlich kaputt, sondern einfach ein bisschen angeschlagen. Und dann hat man es vielleicht übertrieben.
Ja, beziehungsweise war einfach zu längerer Pause gezwungen. Aber jetzt spiele ich die Frage an dich zurück. Also, er hat gezeigt, unter höchstem Druck, absolutes, der Königsklassen-Klassiker, ne, Real gegen die Bayern, La Bestia Neuer hat sich präsentiert als der Chancenschreck oder der Schreck der Real-Glamour-Offensive. So, das heißt, er kann es noch. Das heißt, Richtung Champions League-Finale, vielleicht über den Vorjahressieger PSG, wenn es mit dem Halbfinale klappt, ins Finale vielleicht gegen Arsenal, der einzige Gegner, gegen den man verloren hat. Wäre das sozusagen der Punkt, an dem man sagt, das kann er noch, aber nicht immer? Oder traut man ihm das auch nächste Saison noch zu oder eben bis zum Sommer, dass man sagt, der muss jetzt unbedingt einen neuen Vertrag kriegen, der läuft im Sommer aus. Und Max Eberl sagt, der braucht keine Argumente, aber er hat nochmal neue gesammelt, Bewerbungsmappe, voller geht nicht mehr, platzt aus allen Nähten. Sollte er weitermachen, sollten die Bayern sagen, das war der Beweis, bitte noch ein Jahr, Manu.
Ich berufe mich da auch so ein bisschen noch auf die Stimmen drumherum, denn es geht ja auch darum, ob die Mannschaft mit ihm weitermachen will. Und wenn man, egal ob die Erfahrenen oder auch die Jungen, also bei den Jungen jetzt zum Beispiel mal einen Pavlovic, der sich auch nach dem Spiel geäußert hat und gesagt hat, hey, so beeindruckend, was er auch noch, also wie wichtig er in diesem Alter noch für uns ist und dass es jetzt die ganze Welt gesehen hat. Und Pavlovic ist ja noch nicht ganz so lang dabei, sagen wir mal. Aber genauso sind es dann die gewesen, die vielleicht auch nicht mehr mit ihm zusammenspielen. Ob das jetzt am Rande dann Hövedes oder Kramer oder so war, die sagen, ey, für uns ist er immer noch der beste Torwart der Welt und er soll einen Teufel tun und irgendwie aufhören. Und halt auch sein Trainer, der sich geäußert hat, es war eine überragende Leistung. Und man hat dieses Gefühl, wenn die alle reden, dass er das alltäglich im Training immer wieder zeigt. Und wenn er das halt täglich im Training zeigt, warum soll er dann halt nicht noch ein Jahr verlängern? Und auch selbst wenn er, ja, gibt ja auch so tolle Statistiken, die dann sagen, er hat irgendwie in den letzten 2 Jahren 180 Tage verletzt gefehlt, aber trotzdem ist er ja auch viele Tage gesund gewesen. Und wenn du das einkalkulierst, dass halt ein Obig weiterhin Spielpraxis bekommt und aufgebaut werden kann, aber ein Manuel Neuer trotzdem noch da ist, um erstens seinen Nachfolger anzulernen, zweitens der Mannschaft anscheinend auch nochmal was Außergewöhnliches zu geben. Wie sagt auch Olli Baumann immer, mit Erfahrung wird man immer besser als Torwart auf der Position. Und welcher Torhüter kann von sich behaupten, dass er 158 Champions-League-Spiele gemacht hat? Andere würden sich freuen, wenn sie so viele Bundesliga-Spiele gemacht haben.
Ja, ich höre raus. Und das, also ich würde dir gern mehr widersprechen. Kommen wir gleich vielleicht am letzten Punkt, Stichwort, was macht Manuel Neuer eigentlich im Sommer? Ihm tun ja gerade die Pausen in den Länderspielphasen, ich nenne es mal nicht Länderspielpause, klingt immer so, als würden alle da nichts machen. Also wenn Länderspielphasen sind, wenn Länderspiele anstehen und er gerade Pause machen kann, das tut ihm ja ganz gut, sein geschundener Körper nach allem, was er durchgemacht hat. Das zeigt aber auch diese ganze Diskussion, wie schnelllebig das ist, weil vor nicht allzu langer Zeit war, oh, wird Zeit aufzuhören, der kriegt ja keine 2 Spiele am Stück mehr hin. Jetzt ist der Obig auch noch zwischenzeitlich verletzt, dann haben sie nur noch den Ulreich. Dann kam ja kurz die Debatte, Stichwort Olli Baumann auf, wird der Baumann vielleicht der zweite Keeper bei den Bayern mit hinter Urbig, weil ja eventuell Neuer aufhört, holt man den Baumann aus Hoffenheim dazu. Also es gibt auch die Aussagen von Olli Baumann aus früheren Interviews, wo er gesagt hat, einen Titel würde ich schon gerne mal holen, wenn es dann auch als Nummer 2 wäre. Könnte ja bei Urbig so eine Art 1,5 dann sein, aber das war alles schon darauf ausgelegt, Neuer hört im Sommer auf. Und ich glaube, ein Spiel reicht, um das zu ändern, um zu sagen, jetzt sind wir wieder wo ganz anders unterwegs. Ich meine, der hat auch zu Beginn des Spiels, gehört zur Wahrheit, auch 1-2 Unsicherheiten mit Ball am Fuß gehabt. Also das sieht man am Ende nicht und das darf auch nicht zu viel zählen, aber man darf es nicht ganz unter den Teppich kehren.
Definitiv. Und ich finde es aber wieder schön, wie doll Manuel Neuer eigentlich polarisiert. Denn am Anfang der Saison wurde er auch schon mal in den WM-Kader gelobt. Dann zum Winter hin ging es ein bisschen in die andere Richtung. Und jetzt gerade akut ist es wieder so ein Hin und Her, je nachdem, welche Woche man irgendwie gerade hat. Und selbst bei einem Olli Baumann, auch wenn der jetzt mal einen Fehler macht oder auch mal gemacht hat, dann wird immer gesagt, ja, aber der ist ja sonst immer so konstant. Und da wird die Diskussion genau anders herumgeführt. Also nicht in den Extremen, sondern da wird immer gesagt, ja, der Herr Baumann, der ist ja Konstante, man kann sich darauf verlassen, auch wenn er mal einen Fehler macht, das ist ja nicht so schlimm. Und der hat bis jetzt immer gute Leistung gezeigt. Und beim Neuer ist es so, entweder ist er mega krass gut oder er ist grottenschlecht und eigentlich schon viel zu alt. Und dieses Polarisieren zeigt eigentlich davon, dass die Leute mit dem mitfiebern, dass sie ihn immer noch als Helden, als Ikone sehen und dass sie ihn auch sehr, sehr stark verfolgen und bewerten. Also sie sind sehr kritisch mit ihm und das ist man normalerweise nur mit den Besten.
Das ist aber das, was mich auch beschäftigt. Das habe ich auch bei vielen Kommentatoren gelesen im Netz, also Privatpersonen, aber auch in der Medienbranche, bei vielen Kollegen. Ich will jetzt gar keine Namen und Titel nennen, sondern auch, ja, die brauchen Helden und der Musiala und der Wirtz, sie brauchen noch, um Helden zu werden. Und der Groß war ja der EM24 beim Heimturnier, der Held, der Rückkehrer. Jetzt gibt's keine mehr, gibt keine Helden, der Kimmich taugt's nicht dafür. Also ich zitiere bewusst nicht meine Meinung, will ich nochmal klar kennzeichnen. Da brauchst dann den Neuer, ja, aber wenn er schlecht wäre, bräuchte man ihn nicht. Also er zeigt schon auch mit dieser Leistung, zu was er noch imstande ist. Und trotzdem, weil du hast recht, er polarisiert, anders als jetzt ein Rüdiger, der auch mit seinen Extremen polarisiert, mit seinen extremen Ausfällen, fußballspezifisch oder nicht. Danke für dieses Wort und diese Eingrenzung nochmal an den Bundestrainer Julian Nagelsmann, der gesagt hat, fußballspezifisch sei was anderes. als alles andere. Manuel Neuer, du hast recht, zeichnet sich durch die Extreme aus, also entweder sehr extrem oft verletzt, extrem gut oder extrem alt, wahlweise. Ich glaube, also erstmal ist es ein Problem für Oliver Baumann, der selber im Interview jetzt relativ vor sehr kurzer Zeit bei der Süddeutschen Zeitung, glaube ich, so Sätze gesagt hat wie, ich hätte eher gern was von ihm abgeschaut, aber ich habe gemerkt, es geht nicht, ich habe nicht die Skills, die er hat, aber wer hat die schon? Er ist einzigartig und das kann man nicht kopieren. Da macht sich jemand auch belegbar, wenn man sich Statistiken und die Karriere anguckt, auch belegbar zu Recht sehr klein im Vergleich. Aber für die deutsche Nationalmannschaft ist der Schatten von Manuel Neuer schon ein Problem. Und die Debatte jetzt auch.
Ja, vor allem heißt es ja auch immer, dass die Leute, die die Debatte führen, mit Olli Baumann einfach nicht zufrieden sind. Dass es ihnen nicht ausreicht. Und das ist, kann man ja auch anders herum lesen, dass man einfach sagt, naja, wenn wir mit dem Baumann leben müssen, dann machen wir das, aber eigentlich wollen wir das gar nicht. Und ich finde es doof, weil auch Manuel Neuer ja diese Debatte eigentlich schon beendet hat. Er hat gesagt, hey Leute, auch wenn ihr jetzt noch dreimal nachfragt, ich will darüber nicht sprechen, ich konzentriere mich auf die Bayern und aus welchen Gründen auch immer. Und auch, weiß ich nicht, Lothar Matthäus hat jetzt ja noch die Diskussion aufgemacht, ne, mit, dass das ja eigentlich an anderen Dingen liegt und nicht am Fußballerischen oder whatever.
Aber daran liegt es auch. Also ohne die tiefste Tiefenkenntnis muss man nur ein paar Puzzleteile zusammenlegen und vielleicht die ein oder andere Gerüchte halber oder vielleicht auch nicht nur Gerüchte halber Fakten nebeneinander legen. Also Tapalovic, der Torwarttrainer, unter Nagelsmann bei den Bayern gefeuert, während Neuer nichts machen konnte, weil er bei einem privaten Unfall, bei einem privaten Ausflug, da diese schwere Verletzung hatte, schwere Beinverletzung. Und dann kommt das Interview von Manuel Neuer mit den Sätzen, ich fühlte mich, als hätte man mir das Herz rausgerissen. Ja, das ist ein enger Vertrauter, das ist ein langjähriger Kollege, Arbeitskollege, nenne ich es mal so. Und auch der Trauzeuger, das heißt wirklich eine sehr enge Freundschaft. Aber das ist schon in der Wortwahl extrem hart gewesen im Frühjahr 23. Plus, wenige Wochen später ist der Nagelsmann dann weg, ersetzt von Tuchel. Dann trifft man sich wieder bei der Nationalmannschaft, macht noch eine gute EM zusammen, macht noch auf heile Welt. Und dann entstehen schon Fliehkräfte, die dazu führen, dass, glaube ich, der Rücktritt von Manuel Neuer nicht zu 100% aus den allerfreisten Stücken kam. Und dass jetzt, Stichwort Lothar Matthäus, das Tischtuch so zerschnitten ist, dass der beste Schneider das nicht mehr geflickt kriegt. Wie gesagt, das kann man sich auch schon einfach anhand dieser Fakten, die ja öffentlich bekannt sind, wenn man da mal so ein Mosaik legt und wenn man dann vielleicht noch den ein oder anderen Zwischenton mal gehört hat aus den Umfeldern, dann kann man sich wirklich daran auch durchaus oder daraus ein Bild zeichnen, wo man weiß, das wird nicht funktionieren. Die Debatte ist und bleibt sinnlos.
Ja, ich denke das auch, dass sie tot ist. Und wenn man Kai Havertz fragt, dann ist ja auch Manuel Neuer gar nicht der beste Torwart der Welt. Denn Kai Havertz
hat gesagt, Manuel Neuer sei nicht der beste Torwart der Welt.
Nein, Kai Havertz hat gesagt, der David Raya ist in den letzten 2 Jahren seiner Meinung nach der beste Torwart der Welt. Er würde unglaublich gute Leistungen bringen und hätte ihn schon oft den Arsch gerettet.
Ja, sicher, der sieht ihn auch oft im Training. Sollte der nicht auch mal zu den Bayern, Gerüchte halber? Oder hat er selber gesagt, er hätte mal ein Angebot von den Bayern gehabt und wo ist dann aber nicht hingegangen oder so? War das nicht David Raya letztens in einem Interview?
Oh Gott, das habe ich wahrscheinlich extra nicht gelesen.
Okay. Das hast du extra nicht
gelesen. Leute, die sich da in Lauerstellung bringen.
Naja gut, aber David Raya hat das, glaube ich, retrospektiv nochmal aufgezählt oder so. Wo auch immer das herkommt. Also okay, wir halten mal fest, wir sind uns ziemlich einig.
Dass der Manu noch eine Saison spielen sollte.
Na, es braucht noch keinen neuen bei den Bayern. Ich glaube, die Bayern tun auch gut daran, das jetzt so abzumoderieren. Also Max Eberl, der eben sagt, wir brauchen wir nicht sprechen und der hat genug Argumente gesammelt, das machen wir ganz entspannt, der soll mal den April spielen. Sie haben ja mit Jonas Urbich einen Mann, den man auch ab der kommenden Saison nach einem Sommer, ob er die WM jetzt als Nummer 3 spielt oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich würde sagen, fast ja. Sammelt da noch Erfahrung, kann dann eine Vorbereitung gehen. Dem traue ich auch zu, in der Saison 26-27 beim möglichen Double, vielleicht Trippelsieger FC Bayern München, eine neue Ära zu prägen und zu starten. Also traue ich auf lange Sicht das zu und traue auch zu, dass das diesen Sommer ab August starten kann. Das heißt, die Bayern haben eine ganz gute Grundlage, weil der Urbich jetzt auch schon so viel gespielt hat. Und wenn du dann noch mal einen Neuer in der Hinterhand hast und man sagt, es ist abgesprochen, die machen dann vielleicht 50-50 oder so. Ulreich macht vielleicht noch als Backup weiter. Das ist schon eine ziemlich gute Situation. Mit Alex Nübel Gott weiß, wie es da noch weitergeht. Leihgabe Stuttgart. Die Wahrscheinlichkeit, hat Nübel, glaube ich, selber gesagt, dass er mit Neuer nochmal auf dem Trainingsplatz steht, ist hoch, weil Neuer wahrscheinlich noch ein Jahr dranhängt und Nübel wahrscheinlich erstmal irgendwie zu den Bayern zurückkehrt.
Da bin ich gespannt drauf, ob Nübel und Neuer noch zusammen trainieren, weil die Bayern brauchen ja Nübel nicht, wenn Neuer da ist. Und um nochmal auf das Duo oder Trio mit Neuer, Obig und dann etwaigig Ulreich zurückzukommen. Ich glaube, dass diese Konstellation, dass Neuer selber nicht den Druck verspürt, jedes Spiel machen zu müssen, weil mit Obig jemand da ist, der auch aufgebaut werden soll, gut ist. Zweitens ist es immer super, von einem sehr erfahrenen und damit vielleicht auch ehemals oder immer noch aktuell besten Torhüter der Welt, die Frage stelle ich einfach nur mal in den Raum, zu lernen, weil der einem, dem Obig, noch unheimlich viel zeigen kann und ihm auch den Rücken stärkt und dadurch auch der Obig drittens nicht ganz so viel Druck bei den Bayern während seiner Spiele hat, wie er hätte, wenn er da allein stehen würde, woran ja auch schon viele gescheitert sind vor ihm, die auch schon mal ein Erbe antreten sollten vor Neuer. Und diese drei Faktoren sagen mir, dass es einfach nur klug wäre, wenn die damit weitergehen, weil Neuer noch einen positiven Effekt hat, egal ob er verletzt ist oder ob er nicht verletzt ist, wenn Obig davon auch profitiert und damit die sich auf dieser Torwartposition keine Sorgen machen müssen.
Genau, das meinte ich. Es gibt gute Gründe, das so zu machen und gleichzeitig gute Gründe für die Bayern, eine gewisse Entspanntheit an den Tag zu legen. Und ja, ich glaube, Rensing war so ein Beispiel, ne? Zum Beispiel, genau. Das lief dann nicht so gut ab und das war dann letztlich der Profiteur Manuel Neuer, der dann, ne, unter großen Protesten, Korn Neuer und so, wir erinnern uns alle, dann doch gekommen ist und ja, dann in die Fußstapfen getreten ist. Ich bin mit dem Stand jetzt happy, den wir abgearbeitet haben.
Ich will nur noch einen Ausblick aufs Rückspiel machen.
Gerne.
Denn man muss jetzt ja auch mal sehen, ja, Manuel Neuer hat eine gute Leistung gebracht und hat die Bayern so ein bisschen davor bewahrt. Denn eigentlich ist ja auch die Frage, ob das Glück sogar auch im Rückspiel dann den Bayern hold sein wird oder nicht. Aber ich würde sagen, sie haben schon ein bisschen Unglück gehabt, wenn man nämlich nur mal die Personalie Upamecano benutzt, der ganz am Anfang des Spiels kläglich schon eigentlich das 1-0 nicht macht, nämlich vergibt und dann auch noch sich schon so einen Bock geleistet hat, den dann Manuel Neuer durch gutes Stellungsspiel, manche streiten sich, ob er mit der Fußspitze noch ans Außennetz lenkt oder ob er einfach nur ans Außennetz geschossen wurde. Aber alleine Upamecano hat schon zwei Situationen gehabt, wo man sagt, das wird im Rückspiel vermutlich nicht wieder passieren. Also Pluspunkt auf Seite der Bayern.
Ja, bei Upamecano wartet man ja immer noch so ein bisschen drauf, dass dann so eine Szene im Spiel.
Aber jedes
passiert.
Spiel hat das ja normalerweise nicht.
Genau, das, ja, wobei Upamecano auch in Champions League Spielen, in denen es um wirklich was ging, dann auch schlecht aussah. Kann mir mal ein Spiel, glaube ich, gegen Liverpool erinnern. Gut, dann schauen wir mal, was die Bayern machen Richtung Halbfinale erstmal. Werden wir dann, wenn wir das nächste Mal sprechen, vermeintlich schon wissen. Und dann gehen wir zu unserem unrühmlichen Teil, zu den Wetten oder Vorhersagen über unsere Hot Takes. Almut, wir haben beide keinen Punkt gemacht, das können wir mal wieder sagen.
Korrekt.
Ich hatte auf die abgeschlagenen drei oder naja, auf die drei ganz unten gesetzt. Die Wolfsburger führten mal 3-1, haben dann aber allerdings richtig auf die Mütze gekriegt, 6-3 gegen Leverkusen. Heidenheim und St. Pauli haben gepunktet, also damit war nur Wolfsburg dann mal wieder der Club, der es einem versaut hat. War bei dir, glaube ich, auch schon ein, zweimal die Saison. Irgendwas mit Amura kann ich mich mal erinnern. Also die Wolfsburger haben es mit uns nicht. Und du hattest was auf Elfmeter gesetzt.
Das ist richtig. Ich habe gesagt, es gibt 5 oder 6 Elfmeter und einer wird verschossen. Es gab unterm Strich dann nur 3 und 3 sogar auch in einem Spiel. Denn in dem angesprochenen, ne, du warst ja gerade von den Wolfsburgern mal geredet. Ja, in Wolfsburg-Leverkusen gab es 3 Elfmeter. Ansonsten hätte es vermutlich noch einen Elfmeter gegeben für Heidenheim, wenn sie denn nicht schon direkt das Tor gemacht hätten und es stand ja ein Elfmeter im Raum beim HSV und naja, wie auch immer. Auf jeden Fall ist es nicht so gekommen, wie man sich das gedacht hat oder wie ich mir das gewünscht habe.
Gut, dann wünsch dir was für die nächste Runde.
Jetzt darfst du mal vorlegen. Ich habe, glaube ich, letzte und vorletzte Woche.
Ich gehe auf die 3 Torhüter, über die wir heute ein bisschen ausführlicher gesprochen haben. Baumann, Neuer, Nübel. Hoffenheim in Augsburg am Freitag, die Bayern in Hamburg gegen St. Pauli am Samstag und am Sonntag Stuttgart gegen HSV. Und ich sage, diese 3 Torhüter werden exakt 4 Gegentore gesammelt bekommen.
Sehr schön. Ich habe die Hoffnung, da ja eigentlich auch schon wieder dein unrühmliches Wort Länderspielpause ist, nämlich bei den Frauen.
Stimmt.
Deswegen gehe ich mal auf die Länderspielpause und hoffe, dass es da dann Punkte gibt und sage, in den beiden Spielen der deutschen Nationalmannschaft gegen Österreich, sie spielen nämlich beide mal gegen den gleichen Gegner, einmal heim, einmal auswärts, wird es einen Doppelpack einer Abwehrspielerin geben.
In einem der beiden Spiele mindestens. Ja. Okay, ja. Auch das interessant. Vielleicht wird es ja Julia gewinnen, die Kapitänin.
Mit 2 Elfmetern oder so.
Ja, vielleicht auch das. Die treffe ich nämlich heute Abend sozusagen. Wenn ihr eingeschaltet habt, habe ich sie dann auch schon getroffen. Beziehungsweise am Donnerstagmittag, muss man sagen, werde ich sie getroffen haben. War das jetzt richtig? Zum Interview. Vielleicht werde ich dann nächste Woche ein bisschen was von berichten oder was unterbringen. Die hat dann ja ein Spiel, wenn wir erscheinen, auch schon hinter sich.
Ja, ich freue mich, was du da Schönes aus ihr rauseist an Informationen, die ich noch nicht kenne und du vielleicht auch nicht.
Die hoffentlich Neuigkeitswert haben. Almut, ich danke dir sehr. Ein paar Minütchen länger als sonst vielleicht, aber der Manu hat natürlich auch viel Futter geboten. In diesem Sinne, viel Spaß am Wochenende dir beim Fußball unter anderem.
Ja, das wünsche ich dir und allen anderen da draußen auch und bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Ciao.
Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.